Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hi, liebe Bayern-Fans, zu unserer 9. Podcast-Folge Die Bayern-Woche. Und Kerry, ich hoffe, du sitzt bequem, denn ich starte direkt mal mit einer Studie von Anfang Oktober, die gezeigt hat, dass Choupo-Moting der am häufigsten beleidigte Spieler auf Twitter ist. Wie kommt es dazu?
Ja, ich wundere mich selbst darüber, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe auch davon Anfang Oktober mitbekommen und ja, jetzt glaube ich, ist er der am häufigsten gefeierte Spieler auf Twitter aktuell. Aber ja, viele Bayern-Fans haben sich natürlich auch Mathis Tell in den letzten Wochen gewünscht. Jetzt haben wir gesehen in den zwei Spielen gegen Freiburg und gegen Augsburg im Pokal, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, auf eben diesen Spieler, auf Choupo-Moting zu setzen.
Ja, du hast es gerade gesagt, ein Tor gegen Freiburg und zwei gegen Augsburg. Und deswegen sprechen wir auch in dieser Woche ausführlicher über ihn.
Der Spieler der Woche.
Ja, und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass er auch noch Tore vorbereitet hat. Also man hat wirklich gesehen, dieser Wandspieler, dieser Spieler, der auch mal den Ball ablegt und einfach Platz für seine Mitspieler schafft, das ist eben Choupo-Moting. Er hat gegen Freiburg noch an zwei weiteren Toren mitgewirkt, plus eben gegen Augsburg das wichtige Führungstor von Jo Kimmich auch vorbereitet. Also das ist definitiv ein Spieler, über den es sich zu sprechen lohnt. Er hat jetzt natürlich in den letzten Tagen auch mehr Scorerpunkte gesammelt als der Weltfußballer Karim Benzema. Ich mache jetzt hier mal so eine Kampagne, Choupo-Moting Ballon d'Or 2023.
Aber man muss auch sagen, vor dem Spiel gegen Freiburg hätte jetzt keiner erwartet, dass er so eine Leistung dann direkt zeigt, oder? Also keiner hat ihn so richtig auf dem Schirm.
Nee, also ich persönlich auch nicht. Ich glaube auch beim FC Bayern hatten jetzt nicht alle ihn unbedingt auf dem Schirm. Julian Nagelsmann, der war natürlich ein bisschen in Personalnot. Thomas Müller ist dann noch ausgefallen. Jamal Musiala war nicht fit nach seiner Corona-Infektion, also noch nicht bei 100%, noch nicht fit für die Startelf. Und Coman war gesperrt, also viele Optionen hatte Julian Nagelsmann dann nicht. Und Choupo-Moting, das hat er in den letzten Wochen häufiger gemacht, war im Büro von Julian Nagelsmann, hat gesagt, hey Trainer, ich bin bereit und ich will spielen. Und am Ende hat der Trainer ihm vertraut und er hat das Vertrauen zurückgezahlt. Also sehr, sehr wichtig in den zwei Spielen und deswegen absolut verdient auch der Spieler der Woche.
Das schätzt auch Julian Nagelsmann an ihm. Also das hat er bei der PK auch nochmal gesagt vor dem Spiel gegen Augsburg, dass er das mag, dass ein Spieler auf ihn zukommt, ins Büro kommt und auch ein bisschen fordert. Also lieber einer, der den Mund aufmacht, als wenn er halt gar nichts sagt. Und auch die Präsenz auf dem Platz war ja auch irgendwie bemerkenswert, dass er da so präsent war. Und welche Rolle nimmt er denn ein in der Mannschaft?
Ja, also viele halten ihn ja so für den, sag ich mal, Kabinenklassenclown, so für den, der für Stimmung sorgt, auch in der Mannschaft. Aber Choupo-Moting ist eben mehr. Also Serge Gnabry sagt zum Beispiel auch, das ist der beste Sohlenspieler, den wir haben. Also der den Ball mit der Sohle am besten verarbeitet, der auch ein bisschen, ja, dieses Straßenfußballer-Gehen noch hat und die Bälle einfach gut abschirmt und gut auch weiterleitet an seine Mitspieler. Also die Nummer 9, die Bayern nicht mehr hat. Natürlich, man hat jetzt nicht damit gerechnet. Ich weiß auch nicht, welchen Zaubersaft der jetzt getrunken hat vor dem Spiel gegen Freiburg, aber das ist schon bemerkenswert. Und damit haben auch teilweise die Verantwortlichen beim FC Bayern, auch Trainer Julian Nagelsmann, nicht unbedingt gerechnet, dass es jetzt so eine Reaktion auch von Choupo-Moting auf dem Platz zu sehen sein wird.
Das hat sich ja auch positiv auf die Mitspieler ausgewirkt. Das Zusammenspiel hat ja viel besser auch geklappt. Sie waren halt viel gefährlicher im Strafraum, fand ich, und sehr viele Eigenaktionen, die er eingeleitet hat und dann natürlich super Abschlüsse.
Ja, die Abschlüsse, das Tor gegen Freiburg war herausragend. Das ist so schwer aus der Position einfach dann auch sich so zu drehen und einfach das Tor auch zu machen. In die lange Ecke, wohlüberlegter Abschluss und gegen Augsburg das Ausgleichstor zum 1:1, das war halt auch schlitzohrig. Ne? Der Torwart, der spekuliert, dass der Ball eben, dass ein Querpass kommt in die Mitte, Choupo-Moting merkt das und schiebt ihn halt einfach ins Tor rein. Ne? Und das fehlt den Bayern aktuell so. Julian Nagelsmann, der hat sich auch tierisch aufgeregt in Augsburg über die Chancenverwertung zum Teil der anderen Spieler. Lass uns dann nochmal kurz reinhören.
Ja, in der Reha erlebe ich die Spieler leider nicht so viel, weil sie oft zu unterschiedlichen Zeiten trainieren, wenn wir kein Training haben oder halt im Kraftraum sind, wenn wir Training haben. Da kriegst du Spieler jetzt nicht immer so mit, aber generell weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass Reha meist das ungemütlichste Training ist. Hat auch immer so einen kleinen psychologischen Effekt. Wenn die Reha sehr angenehm ist, dann ist die nächste Verletzung am meisten schlimmer. Wenn die Reha sehr unangenehm ist, wird die nächste Verletzung meistens auch nicht ganz so schlimm. Aber er hat da, glaube ich, immer gut gearbeitet, was das Feedback so der Reha-Trainer war. Generell menschlich, ich habe nach dem Spiel gegen Freiburg schon gesagt, dass er einer ist, der auch einfordert, der auch ins Trainerbüro kommt und der Dinge erklärt haben möchte, Dinge zu besprechen hat, um einfach seine Rolle auch bewusst zu werden, auch nochmal zu untermauern, dass er das Selbstbewusstsein hat, auch ja, Spiele mitentscheiden zu können. Generell mag ich das, weil man als Spieler natürlich sich damit auch ein bisschen unter Druck setzt. Ja, man wälzt dann eben nicht alles auf den Trainer ab, wenn man das nicht im Vier-Augen-Gespräch versucht zu klären, sondern man kommt ins Trainerbüro und sagt, ich würde mir dessen das wünschen oder ich habe das Vertrauen in mich, auch mehr Spielzeit zu kriegen. Dann setzt du dich als Spieler auch selber unter Druck, weil der Trainer dich dann irgendwann bringt und dann musst du halt liefern, weil sonst brauchst du den Besuch im Trainerbüro nicht machen. Und demnach mag ich das lieber, wie wenn einer immer die Dinge in sich reinfrisst und dann eher die Verantwortung dem Trainer abgibt. Und das mag ich an ihm, dass er ja, da sehr verantwortungsbewusst umgeht. Fußballerisch ist er einfach herausragend, hat eine sehr gute Technik, hat einen guten Körper, hat sehr, sehr einer der besten Tänzer, habe ich mal gehört. Und das sieht man auf dem Feld, der hat ist sehr groß und auch eine gute körperliche Wucht, aber trotzdem eine sehr große Finesse mit dem Ball am Fuß. Ja, und kann sich einfach gut bewegen, hat ein gutes Freilaufverhalten und auch einen sehr intelligenten Abschluss. Er hat natürlich das Los gehabt, mit Levi immer einen extrem starken Konkurrenten in einer ähnlichen physischen Klasse zu haben. Jetzt haben wir diesen klassischen Neuner nicht mehr, sprich, da kann er auch mehr Spielzeit kriegen. Hat unterschiedliche Gründe gehabt, warum er vielleicht jetzt bis jetzt noch nicht so viel gespielt hat. Ich finde, habe ich schon oft betont die letzten Tage, dass er die letzten Wochen sehr gut trainiert, auch sehr fleißig trainiert. Und ja, gegen Freiburg hat er ein Weltklasse-Spiel gemacht und wird morgen auch beginnen. Und ich denke, und so hatte ich den Eindruck heute im Training, wieder ein sehr gutes Spiel machen.
Ja, vielleicht hat ihm das auch gerade gut, also Choupo-Moting, dass er so frei aufspielen konnte und keiner so große Erwartungen am Anfang vielleicht an ihn hatte. Und weniger Druck auf dem Platz. Und ich glaube, er macht seine Aktion, finde ich, sehr lässig.
Ja, das ist seine Spielweise. Und er ist deswegen auch sehr akzeptiert, auch in der Kabine, weil er eben jemand ist, der immer für gute Stimmung sorgt. Er spricht Französisch, er hat ja auch bei PSG lange gespielt und ist ja auch in der kamerunischen Nationalelf. Also er ist jemand, der verbindet eigentlich alle. Da gibt es niemanden in der Mannschaft, der sich jetzt nicht mit ihm versteht. Er hat immer lockere Sprüche parat. Er ist zum Beispiel auch für Mathis Tell ein wichtiger Ansprechpartner. Und diese Lockerheit, die tut der Mannschaft jetzt nicht erst seit gestern oder vorgestern extrem gut. Und deswegen ist er auch so geschätzt und deswegen hat sich auch gefühlt jeder Mitspieler nach den beiden Spielen jetzt eben über ihn oder für ihn gefreut.
Ja, eigentlich muss man sagen, dass er ja bisher sehr unterschätzt war bei den Bayern.
Ja, er ist alle 71 Minuten, jetzt seit seinem Wechsel von PSG zu den Bayern 2020, alle 71 Minuten an einem Tor direkt beteiligt. 22 Treffer, 8 Vorlagen in 2129 Minuten. Also das ist eine Quote, an die kommt aktuell kein anderer Bayern-Spieler, aber auch kein Bundesligaspieler heran. Also das ist wirklich ein Fabelwert und deswegen ist er sehr wichtig für die Mannschaft. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, Choupo-Moting, der Vertrag nächstes Jahr läuft aus. Er ist jetzt auch schon in einem gewissen Alter mit 33. Wir wissen alle, beim FC Bayern gibt es jetzt nicht die Mega-Verträge für Spieler über 30. Aber auch da haben wir Julian Nagelsmann zu befragt.
Ja, das werden wir sehen. Er kann weiter seine Leistung zeigen und bringen. Er trainiert gut, er spielt, hat heute auch wieder gut gespielt, 2 gute Tore gemacht. Sehr intelligent im Abschluss, gutes Freilaufverhalten, auch ist wichtig gegen so eine manndeckende Mannschaft wie Augsburg, tut uns sehr gut. Und wenn er so spielt, sind wir alle sehr zufrieden.
Ja, Kerry, was ist deine Meinung dazu? Wenn er weiter so gut spielen wird, wird er seinen Vertrag verlängern?
Ja, also aktuell ist es so, wir können ja einfach mal ganz nüchtern den Stand der Dinge abbilden. Die Verantwortlichen haben noch kein Gespräch mit Choupo-Moting gesucht. Eher war auch jetzt so der Gedankengang, dass man nicht mit ihm den Vertrag verlängert, dass dann eben 2023 Schluss ist. Choupo-Moting, der hatte vergangenen Sommer, also jetzt hier in der letzten Transferperiode, eben auch die Gedanken, den Verein zu verlassen. Da gab es auch schon ein paar Angebote. Er hätte zum Beispiel auch in den arabischen Raum gehen können, hat sich dann aber dann doch nach Absprache mit Julian Nagelsmann noch dagegen entschieden, gesagt, hey, ich mache auf jeden Fall dann noch das Jahr hier. Was natürlich dafür spricht, den Vertrag zu verlängern, ist, Choupo-Moting fühlt sich extrem wohl in München. Auch seine Familie, seine Kinder, seine Frau, also die genießen das sehr, in München zu sein. Und Was ich jetzt gehört habe, ist auch, dass er nach Immobilien hier auch sucht, also fest sich was zu kaufen sogar in München. Und das spricht natürlich dafür, die Zukunft in München zu gestalten. Vielleicht ist es auch so, hey, er sorgt schon vor für die Zeit nach seiner Karriere. Sein Sohn ist jetzt ja mit 9 Jahren auch in einem Alter, wo man sagt, hey, der hat auch Freunde schon hier gefunden und es ist dann vielleicht besser, weil er kommt ja eigentlich aus Hamburg, Choupo-Moting, dann doch in München zu bleiben, weil die Familie, die fühlt sich extrem wohl, die genießt auch diese Ruhe hier in Bayern und ja, er hat, wie gesagt, in der Mannschaft sehr viele Freunde. Serge Gnabry ist eigentlich mit der engste Kumpel von ihm. Die sind interessieren sich beide auch sehr für Kunst und besuchen da auch manchmal Ausstellungen zusammen. Also der ist wirklich hier gesettelt in München. Nichtsdestotrotz natürlich für ihn auch nochmal die Option, vielleicht nächstes Jahr dann doch nochmal woanders hinzugehen. Und wenn es nur für ein Jahr ist, nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen, ob das die MLS ist, ob das dann vielleicht doch der arabische Raum ist, wo es ja ein Angebot gab im vergangenen Jahr oder beziehungsweise die Anfrage gab. Ja, viele Optionen für ihn. Am Ende, wie es Nagelsmann gesagt hat, er muss weiter seine Leistung bringen, wenn er auf dem Platz steht. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, die Konkurrenzsituation da vorne, die ist halt sehr krass. Und wenn jetzt wirklich alle zur Verfügung stehen, dann muss sich Choupo-Moting weiter mit der Bank begnügen. Das ist, also ich denke, das wird so kommen, weil am Ende hast du eben Spieler wie Coman, wie Musiala, wie Müller, die natürlich auch immer den Anspruch haben zu spielen. Ein Sané kommt dann auch wieder zurück, darüber sprechen wir später noch. Und dann hast du da vorne nicht mehr viele Optionen. Ich habe jetzt Sadio Mané auch ganz vergessen, der ja aufgrund seines Namens, aufgrund seines Standings, auch wenn er aktuell vielleicht nicht so bei 100% performt, dass der natürlich dann schon eher spielen muss als ein Choupo-Moting. Das weiß der aber auch. Der Choupo-Moting, der ordnet sich unter. Ich finde, du kannst eigentlich keinen besseren Backup haben. Du kannst keinen zuverlässigeren Spieler, Stürmer haben, der auch noch on top wichtig als Typ ist, eine positive Energie reinbringt und wie Nagelsmann eben auch sagt, er übernimmt Verantwortung. Wenn er spielt, dann übernimmt er Verantwortung und er sagt ganz offen und ehrlich, ich habe so viel Selbstvertrauen, ich will spielen und Trainer, ich bin bereit und was Besseres gibt es eigentlich für einen Trainer nicht.
Aber wenn er weiterhin so aufspielt, dann musst du ihn ja eigentlich auch spielen lassen, oder?
Ja, absolut diskussionswürdiges Thema. Das wird auch uns weiter noch beschäftigen in den nächsten Wochen. Er muss es natürlich weiter zeigen. Er hat jetzt 2 Spiele gezeigt, 1 Woche gezeigt. Vielleicht reden wir in 2 Wochen gar nicht mehr darüber, ob jetzt Choupo-Moting starten muss, weil er dann eine Leistung hatte, wo er nicht irgendwie den Zaubersaft vorher getrunken hat.
Die
also,
Konstanz.
Ja, Erik Maxim Choupo-Moutinho. Er könnte auch Brasilianer sein, so wie er manchmal spielt, also überragend. Wir müssen einfach festhalten, er ist wichtig für den FC Bayern und sehr nützlich. Also wirklich für jeden Trainer. Ich glaube, es gibt keinen Trainer, der nicht so einen Spieler haben möchte. Und deswegen wird es dann auch spannend, was passiert im Frühjahr. Setzt man sich dann an einen Tisch, spricht man nochmal darüber, sagt, hey, wir wollen zusammen weitermachen oder eben nicht. Und am Ende ja, ist es, glaube ich, dann auch so ein Bauchgefühl. Ich glaube, Choupo-Moting, wenn er ein Angebot nochmal hat ein gutes finanzielles Angebot nächsten Sommer, dann wird er sich damit wieder auseinandersetzen, wie er es jetzt auch diesen Sommer gemacht hat. Und dann müssen alle Parteien eben entscheiden, was ist das Beste.
Ja, wir werden das weiterhin verfolgen und euch auf dem Laufenden halten. Doch lass uns jetzt mal die Woche von vorne aufrollen, Carrie. Jahreshauptversammlung am Samstag. Hängen geblieben ist mir vor allem der Hoeneß-Auftritt und auch die Bombendrohung. Wir waren beide vor Ort. Schilder doch mal den Moment, wie du Hoeneß da erlebt hast.
Ja, die Versammlung lief, die war schon in den letzten Zügen, muss man eigentlich sagen. Wir waren ja beide vor Ort, du warst an der Kamera, warst in der Mitte des Saales ungefähr und ich habe eben von oben runtergeschaut und dann habe ich gesehen, okay, Uli Hoeneß steht auf.
Habe ich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen und stand an der Kamera. Also so, ich hatte nicht so den Überblick, muss ich sagen, da unten im Innenraum. Also das war schon dazu eine eindeutig bessere Sicht.
Auf jeden Fall, man hat da schön ja, einfach alles verfolgen können. Es war ja auch ehrlich gesagt eine sehr überschaubare Jahreshauptversammlung. Es war nicht so viel los. Die Stimmung war jetzt auch nicht so aufgeheizt wie letztes Jahr. Es war nicht so turbulent, was vielleicht auch mal dem Verein ganz gut tut, nachdem letztes Jahr wirklich ja auch Uli Hoeneß danach ja davon gesprochen hat. Es war die schlimmste Veranstaltung, die ich jetzt hier beim FC Bayern je erlebt habe. Und natürlich, wenn Uli Hoeneß aufsteht, um jetzt mal zur aktuellen JHV zu kommen, wenn Uli Hoeneß aufsteht, dann schaust du natürlich genauer hin, vor allem als Reporter. Und er hat eben Autogrammwünsche erfüllt, hat ein paar Fotos gemacht und hat dann den Saal verlassen. Und ich habe mich eben unten hingestellt.
Aber frühzeitig. Also die anderen saßen ja noch, ne? Er ist schon ein bisschen früher als die anderen los. Weil sonst hätte man ja so ein bisschen gesehen, dass sie jetzt alle aufstehen. Und er ist ja, irgendwie hat er sich so ein bisschen rausgeschlichen, fand ich.
Ja, beim Tagesordnungspunkt Verschiedenes war das, als die Redner eben auf die Bühne kamen und ja ihre Wehwehchen, sage ich mal, geäußert haben. Uli Hoeneß ist natürlich dazu nicht verpflichtet, sich das anzuhören. Vielleicht war es ihm letztes Jahr auch zu viel und er wollte sich dieses Jahr ein bisschen selbst schützen vor der Kritik auch. Im Endeffekt ist es ja auch schon so, dass er als Ehrenpräsident ja nicht diese Kritik dann auch am Ende, das ist nicht seine Aufgabe, die dann ja darauf zu reagieren. Das ist dann eher eine Sache von Herbert Heine, von Olli Kahn und wenn es jetzt sportliche Kritik gibt, natürlich von Hasan Salihamidžić, sich dazu zu äußern.
Im Nachgang hatte ich gesehen, der war noch auf einer Charity-Veranstaltung von McDonald's. Da war er noch eingeladen und dann ist er nach der Jahreshauptversammlung dahin. Aber das habe ich nur im Nachgang gesehen.
Der Uli jetzt?
Ja. Genau.
Da bist du ja besser informiert als ich. Ist ja, ja super.
Social Media.
Ja, sehr gut. Genau, der war wahrscheinlich noch im Terminstress. Jetzt haben wir auch den Grund dafür, warum er eher gegangen ist. Jedenfalls, er ist dann Richtung Ausgang gelaufen und hat dann aber nochmal kurz innegehalten und hat ins Publikum geschaut und sah dann dort direkt den Michael Ott sitzen, den Katar-Kritiker, der sich auch bei uns im Interview, könnt ihr nochmal auf sport1.de auch nachlesen, geäußert hat danach, nach diesem Event und hat ihn sich eben gepackt, hat ihn nochmal zu sich gerufen und ja, ihm ein paar Takte mit auf den Weg gegeben, dass es jetzt nicht hier Amnesty International sei, sondern der FC Bayern, der Fußballclub Bayern München und dass sein Auftritt peinlich gewesen sei.
Aber ist das richtig von ihm, dass er da dann nochmal irgendwie draufhaut oder ihm dann so im Nachgang nochmal was sagt?
Es ist typisch Uli Hoeneß. Er hat seine Meinung und das muss man wirklich in die Schublade packen. Der Uli halt. Also es ist wirklich, ja, es vergeht eigentlich keine Jahreshauptversammlung ohne nochmal eine klare Aussage von Uli Hoeneß. Ich persönlich finde oder fand es überzogen von ihm. Hätte nicht sein müssen, weil am Ende des Tages, egal wie sehr du eine Meinung nicht teilst, du musst sie zumindest, finde ich, respektieren. Und Michael Ott hat das plausibel auch vorgetragen. Viele Bayern-Fans, das weiß ich auch, sind auch zum Teil dann genervt davon, dass es immer wieder Kritik an Katar gibt. Aber ich finde, diese Missstände müssen eben angesprochen werden. Ich verstehe auch den FC Bayern, der sagt, hey, Katar, wir kriegen so viel Geld von diesem Sponsor. Es ist ein schwieriges, ja, es ist ein schmaler Grat, sage ich mal. Der FC Bayern ist natürlich auch auf Geld angewiesen. Am Ende wird jetzt die WM in Katar darüber entscheiden, beziehungsweise auch die Gespräche, die dann noch in der Zeit geführt werden, ob diese Partnerschaft eben weitergeführt wird oder nicht. Extrem schwieriges Thema. Ich würde es aus ethischen Gründen eigentlich auch nicht machen, weil ich finde es eben auch nicht gut, was da passiert. Trotzdem, und das hat ja auch Olli Kahn auf der Veranstaltung gesagt, dieser Roundtable, den man hatte, da wurde eben auch nochmal von diesen Menschenrechtsorganisationen, von Amnesty International unter anderem, einfach mit auf den Weg gegeben, hey, es bewirkt was, wenn ihr was macht in dem Land. Nur ich finde, es müssen klare Leitplanken gesetzt werden, auch vom FC Bayern, zu sagen, wir müssen da wirklich massiv dahinter stehen, dass die Situation in Katar
verbessert wird.
So, und das weiß ich nicht hundertprozentig, ob das der Fall ist. Dafür bin ich jetzt auch, ich bin nicht in der Position, um das zu machen. Ich bin ja auch ehrlich, ich rede lieber über Fußball, über das, was auf dem Platz passiert.
Genau.
Und trotzdem, natürlich, Katar ist das große Reizthema auch bei vielen Fans. Am Ende, ja, schwierig. Wenn der FC Bayern einen Sponsor findet, der vielleicht ähnlich viel zahlt, wer weiß, man muss sich natürlich nur mit Alternativen beschäftigen, dann würde ich sofort sagen, hey, wir machen das aus ethischen Gründen lieber mit dem anderen Sponsor, als eben mit Katar. Es ist sehr schwierig, die Situation in Katar. Ich bin dann jetzt auch bei der Weltmeisterschaft im November. Ich schaue mir das mal genau an.
Da bin ich gespannt, von was du erzählst, deine Eindrücke.
Ich war noch nie da und deswegen, ich bin ein Mensch eigentlich ohne allzu große Vorurteile. Ich schaue mir das auf jeden Fall an und werde mir dann noch meine Meinung genauer bilden. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, seht es mir bitte nach, dass ich da jetzt nicht zu 100% sagen kann, was ich darüber denke. Aber ich sehe das auch sehr kritisch.
Ja, bei dem Event hat man ja auch gesehen, dass es sehr viel Diskussionspotenzial hatte.
Ja, und das viele Fans sind auch, oder ich kenne auch ein paar Jungs, die sind da hingegangen, um eben deswegen ein bisschen Stimmung auch zu machen.
Ja.
Auch gegen Herbert Heiner, man muss natürlich sagen, er hat jetzt von dem rein prozentualen Anteil ist er der schwächste gewählte Präsident eigentlich in den letzten, ja, 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahren. Also er hat jetzt nur 83% der Stimmen bekommen. Also da gab es auch viele Nein-Stimmen gegen ihn. Nichtsdestotrotz, Er hat sich im Vergleich zu vergangenem Jahr, wo natürlich gerufen wurde, Heiner raus, hat er sich schon ein bisschen stabilisiert und
sich auch nochmal entschuldigt, muss man auch sagen.
Das vorab, muss man,
das war schon auch, hat Größe gezeigt.
Fand ja, einfach jetzt die Selbstkritik zu äußern. Und es war, letztes Jahr hatte ich das Gefühl, es war sehr arrogant, so ein bisschen von oben herab und wenig auch vorbereitet auf die Situation, weil man muss ja nur in die Fangemeinde reinhören. In Fanclub-Vertreter muss man sich anhören und die sagen alle, hey, das mit Katar, das ist ein Riesenthema bei uns und wir wollen das eigentlich nicht, dass auf unserem Trikot Katar Airways steht. So, und da hätten die sich eher mit befassen müssen, Fehler passieren, sie haben sich damit befasst, sie sind auf die Fanclubs zugegangen, auf Fanvertreter zugegangen, also wirklich haben sich verbessert in der Hinsicht und man hat wirklich einen empathischeren Auftritt gesehen, einen verständnisvolleren Auftritt und sehr schlau war natürlich auch die ersten Wortmeldungen, die ersten Reden schon zuzulassen, bevor dann das Präsidium wiedergewählt wurde. Und ich fand Oliver Kahn, das habe ich auch in einem Kommentar geschrieben bei Sport1, ich fand, er war für mich so der Gewinner, sage ich mal, der Veranstaltung. Herbert Heiner hat zwar auch an Profil gewonnen, aber am Ende Oliver Kahn, man merkt bei ihm, er wird immer mehr der Meinungsstarke, der alte Oliver Kahn und nicht eben der so ein bisschen, sich zu allem so ein bisschen zu diplomatisch, finde ich, dann äußert, überdiplomatisch äußert. Und er hat auf jeden Fall einen sehr guten Schritt gemacht und er wird ja immer akzeptierter. Ich kann mich auch erinnern, ein Fan, der stand dann da auf der Bühne bei der Rede und hat gesagt, ich finde es gut, dass sie ihre Emotionen auch zeigen auf der Tribüne. Also diese Reaktion in Dortmund, das war ja
das Bild,
das war der Vulkan. Genau, der fällt vom Stuhl, der Vulkan, der Oliver Kahn als Spieler. Und ich finde, das musst du auch wieder in diese Führungsebene reintragen, weil Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, die waren wirklich mit diesen Emotionen auch dabei. Und das macht ja auch einen Fußballverein aus. Es reicht ja nicht, wenn du nur Leute hast, die sich im Business auskennen. Und Oliver Kahn hat es eben auch studiert. Er ist auch ein Mann des Business, also er kennt sich aus. Deswegen ist er auch CEO, er hat ja was dafür getan, er hat sich ja lange darauf vorbereitet. Aber ich finde, du musst eben diese Emotionalität in einen Fußballclub reinbringen, weil es ein Fußballverein, ein Sportverein ist und ohne Emotionen geht es da einfach nicht.
Und diese Emotionen hat er auch nochmal in der Rede nochmal aufgegriffen und auch von der Situation einfach erzählt. Ihr habt mich alle gesehen, wie ich da vom Stuhl gefallen ist und ich finde, sowas ist ja auch echt, führt irgendwie näher an die Fans ran, dass er auch nochmal so Beispiele bringt und sich irgendwie ein bisschen sympathischer macht.
Damit kann sich jeder besser identifizieren als mit jemandem, der einfach nur seinen Bürojob, sage ich mal, in Anführungszeichen, ausfüllt und blass ist, sage ich mal. Und Oliver Kahn, der hat extrem an Anerkennung gewonnen. Ich glaube, als Spieler brauchen wir gar nicht über ihn reden. Aber jetzt eben auch als CEO, als Vorstandsvorsitzender wird er immer präsenter. Und das tut dem FC Bayern gut.
Ja, nach den Reden kam dann nochmal eine Pressekonferenz am Ende, auch mit Herbert Heiner für die Journalisten. Und für uns wurde es nochmal richtig turbulent auf einmal. Ich bin ehrlich, ich habe es nicht direkt mitgekriegt. Nach der PK habe ich mein Zeug zusammengeräumt, Kamera. Und dann kamst du ja von hinten und hast direkt gesagt, wir müssen uns beeilen, wir sortieren später die Sachen raus. Ist eine Bombendrohung. Ich wusste gar nicht so direkt, was los ist, weil damit rechnet man natürlich nicht. Und du hast es aber vom Pressesprecher mitbekommen.
Genau, der Mediendirektor Stefan Mennerich, der hat ja die Pressekonferenz geleitet und kam dann danach auch aufgeregt, aufgewühlt nochmal in den Saal und hat gesagt, Leute, bitte packt schnell zusammen, es ist hier eine Bombenwarnung. Wir haben sogar gesagt, okay, krass. Was ist das jetzt, ein 60-Fan irgendwie, der draußen stand und irgendwas, irgendwie gedroht hat. Für Bayern oder für Herbert Heiner natürlich auch ärgerlich, weil er wollte nochmal Freibier ausgeben auch, wollte mit ein paar Fans nochmal sprechen, die draußen auf ihn gewartet haben. Am Ende war es dann aber so, dass es ein falscher Alarm war. Also wie gesagt, alles gut.
Aber im ersten Moment unterschätzt man die Situation schon. Ich finde, wir gehen raus, stehen draußen und denken sich so, hätte ja auch jederzeit was in die Luft gehen können, ne?
Ja, unterschätzen würde ich jetzt nicht nennen, aber wenn da eine Bombenwarnung ausgesprochen wird, dann nimmst du deine Beine in die Hand und gehst halt erstmal raus, ne? Also klar, wir haben dann draußen gestanden und sind auch direkt dann Spürhunde eigentlich rein, die sind dann noch bis um eins, ist die Polizei noch da geblieben, wir waren etwa um 23.20 Uhr oder so sind wir raus und bis um eins war dann eben noch, lief dann noch die Suche. Aber am Ende falscher Alarm und vielleicht auch irgendwo ein falscher Hinweis. Irgendeiner, der da ein bisschen was draußen sich einen Spaß erlaubt hat. Und da sollte man sich natürlich keinen Spaß erlauben bei sowas. Aber alles gut. Wir sind noch hier, wir nehmen den Podcast auf.
Wir haben uns in Sicherheit gebracht. Ja. Und ja, wir sind in Sicherheit und es gab noch zwei Aufregerthemen in dieser Woche.
Zum einen den Ballon d'Or. Also es wurde ja der Weltfußballertitel von France Football verliehen. Karim Benzema, der beste Spieler. Völlig zu Recht meiner Meinung nach. Was der mit Real Madrid geleistet hat, war extra klasse, zumal er auch in den Jahren davor schon sehr stark war. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Aber das Aufregerthema natürlich die Copa-Trophäe, die da auch verliehen wurde bei dem Event. Jamal Musiala nur auf Platz 3, Jude Bellingham von Dortmund sogar auf Platz 4 und Gavi vom FC Barcelona auf Platz 1. Und Julian Nagelsmann, der hat dazu eine klare Meinung.
Ja, natürlich hat man eine Vereinsbrille auf, aber generell habe ich eine Meinung, sagen wir mal eine eigene Meinung. In meinen Augen ist sowohl Jamal als auch Jude Bellingham haben eine bessere Saison gespielt als der Gewinner, der es auch gut macht. Ja, ist ein sehr, sehr guter Spieler, den ich für hochtalentiert sehe, der eine extreme Gewinnermentalität hat, auch für sein Alter sehr giftig. Ja, ist schon ein Spieler, der für Barcelona sehr interessant ist, weil er eine Komponente reinbringt, so ein bisschen Terrier-Komponente mit gepaart mit sehr guten Fußballer. Für mich schon ein sehr, sehr interessanter Spieler, der, glaube ich, letztes Jahr 34 Spiele gemacht hat bei so einem großen Verein. Das ist sicher ein Grund, warum er das gewonnen hat. Trotzdem sehe ich Jamal oder auch Jude Bellingham einen Tick vorne dran. Ich hätte es ja andersrum gewählt. Bei Jude und Jamal ist es, glaube ich, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist dann so ein bisschen, je nach Gusto, was man lieber sieht, eher so ein Box-to-Box-Spieler oder einen sehr feinen Fußballer in der roten Zone. Das muss man dann individuell entscheiden. Ich glaube, unverdient ist es für keinen der drei oder wäre es für keinen der drei. Jetzt in meiner persönlichen Meinung sind die beiden ein bisschen vorne dran vor Gavi. Aber Gavi ist auch ein herausragender Spieler. Ich will jetzt nicht wieder einen Clinch mit Barcelona nochmal. Ist ein sehr, sehr guter Spieler und ich freue mich auch für ihn. Aber meine persönliche Meinung ist, dass Jamal oder Jude für den Tick eine Tick bessere Saison gespielt haben als Gavi.
Ja, Kerry, was ist deine Meinung dazu und generell, wie kommt das zustande?
Ja, ich beantworte die zweite Frage mal zuerst. Wie kommt das zustande? Also bewertet wurde die vergangene Saison. Gewählt wurde das Ganze von ehemaligen Ballon d'Or-Siegern. Und da muss ich sagen, die haben nicht so viel Ahnung. Sorry, also diese Meinung teile ich einfach nicht, weil Gavi hat mit dem FC Barcelona vergangene Saison nichts gerissen. Er war jetzt auch nicht der absolute Überspieler im Mittelfeld, das war einfach Petri. Und er war Teil der Mannschaft, die von Eintracht Frankfurt zum Glück aus deutscher Sicht vorgeführt wurde im Camp Nou. Und dann ist es einfach nicht korrekt, diese Spieler oder so einen Spieler auf Platz 1 zu wählen. Das ist meine persönliche Meinung. Stimme da Julian Nagelsmann zu.
Also zählt oft auch die Präsenz eines Clubs, eines Vereins wie Barcelona?
Ja, die Präsenz, die ist einfach größer von diesen Vereinen. Das muss man festhalten. Der Ursprung liegt eigentlich schon darin, Anfang der 2000er Jahre haben schon Vereine wie Manchester United, Real Madrid und eben der FC Barcelona sich so weit internationalisiert, eigene Fernsehsender ins Leben gerufen. Das kam beim FC Bayern ja einfach viel später. Und man sieht einfach, dass diese Vereine einen Vorsprung haben. Die werden einfach mehr gehypt, auch auf anderen Kontinenten wie Asien, wie Südamerika. Da muss der FC Bayern noch hinkommen. Und das ist für mich dann am Ende, die Marke ist eben größer. Und dann sagt man als Reflex, hey, da spielt ein 18-Jähriger, der ist gut, aber der ist jetzt der Beste. Und man schaut eben nicht über den Tellerrand hinaus. Und das ist halt schade, dass dann ehemalige Ballon d'Or-Sieger da Teil dieser Jury sind oder eben diese Jury bilden und nicht auch mal in die Bundesliga schauen.
Aber das finde ich auch nicht ganz fair, weil ich finde, die Leistung oder die Entwicklung der Leistung sollte ja bewertet werden. Ich kann vielleicht verstehen, dass Musiala da nicht direkt auf Platz 1 ist, weil gerade in dieser Saison, finde ich, hat er sich gut entwickelt, aber es zählt ja letzte Saison.
Genau, da war Bellingham, da stimme ich dir zu, da war Bellingham eigentlich schon voll gesetzt und hat mit Dortmund einen super Part gespielt, eine super Rolle gespielt. Dementsprechend würde ich da auch vielleicht sagen, Bellingham 1, Musiala 2 und dann nicht mal Gavi, wenn ich ehrlich bin, sondern Camavinga auf 3, weil der hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen. Ich erinnere mich auch an das Spiel gegen Manchester City. Er war jetzt nie Stammspieler, also er war schon, ist ja klar, in Madrid Kroos, Valverde und Modric, Casemiro damals noch, die haben eigentlich das Mittelfeld gebildet und Camavinga kam von der Bank. Aber ich weiß noch, gegen Manchester City im Rückspiel in Bernabeu hat er einen riesigen Impact auf das Spiel, hat das mitgedreht, hat ein, zwei richtig gute Pässe gespielt, Balleroberungen gehabt. Da kann ich dann schon verstehen, dass man den auch in die Top 3 nimmt. Aber Gavi, sorry, der hat jetzt nicht viel gerissen und deswegen, ja, sehr unverständlich, muss ich sagen. Wir haben Jamal Musiala nach dem Spiel in Augsburg getroffen und haben mit ihm auch nochmal darüber gesprochen. Das sind seine Aussagen.
Ich denke, Gavi ist ein super Spieler. Of course habe ich gedacht, dass ich habe auch eine Möglichkeit, das zu gewinnen oder Jude. Aber Gavi ist ein super Spieler. Ich habe nichts gegen ihn. Ich denke, er hat eine gute Saison gespielt. Ich habe Respekt für ihn und alles. Ich denke, ich mache einfach weiter mein Ding. Und wenn ich die Worlds kriege, dann kriege ich die Worlds. Aber ich muss einfach fokussieren und hier die Spiele gewinnen, was das am wichtigsten ist.
Ja, die Reaktion von Musiala, sehr bodenständig, wie er ist, und auch nicht unglücklich.
Nee, aber einer, der war unglücklich, sein bester Kumpel im Team, Alfonso Davis, der hat ja auf Instagram auch gepostet, dass man ihm den Award so ein bisschen, was heißt gestohlen hat, aber einfach weggenommen hat. Man ihm aber nicht den zukünftigen Ballon d'Or wegnehmen kann, also den Preis des besten Fußballers. Und darauf haben wir Jamal Musiala auch mal angesprochen.
Ja, Alfonso ist ein Kumpel, ein Bruder. So, das ist, habe ich jetzt, den Post habe ich jetzt nicht erwartet, aber er ist mein Guy. Und so, das ist, ich denke, ein Ballon d'Or ist ein Ziel für jedes Spiel. Und das ist, ich muss einfach weiter dran an mich selber arbeiten, weiter gut machen und hoffentlich kann ich das erreichen.
Ja, Musiala und Davis, das ist fast schon so eine Love-Story wie damals David Alaba und Franck Ribéry auf der linken Außenbahn, sage ich mal. Die haben ja super kombiniert, auch in Augsburg. Das Tor hat es einfach auch gezeigt. Davis tunnelt da noch den Gegenspieler, spielt auf Musiala, der verzögert kurz in typischer Manier und macht das Tor rein. Vielleicht werden ja beide irgendwann Weltfußballer. Das wäre doch was Schönes.
Ja.
Beim FC Bayern, die beiden Spieler, ich glaube, da muss man dann irgendwann sagen, hey, ihr kriegt jetzt hier einen Blankoscheck. Vielleicht noch nicht jetzt, aber in ein paar Jahren. Wir wollen, dass ihr eure ganze Karriere hier spielt, weil ihr einfach unfassbar wichtig für uns seid. Also das ist, die verstehen sich auf dem Platz gut, neben dem Platz gut. Ich bin auch neulich mal durch die Stadt gegangen, durch die Innenstadt und habe beide da kurioserweise getroffen auch. Die Unternehmen abseits des Platzes auch sehr viel miteinander. Also das ist wirklich, das ist so, dass die echt super harmonieren miteinander.
Ja, wer noch nicht so gut harmoniert beim FC Bayern, Ryan Gravenberch und Julian Nagelsmann. Ja, das Verhältnis ist noch nicht ganz so gut, weil er musste jetzt wieder gegen Augsburg 90 Minuten auf der Bank sitzen.
Null-Minuten-Woche für ihn. Er saß gegen Freiburg auf der Bank, hat sich da nur kurz warm gemacht und ja, gegen Augsburg hat er auch nicht gespielt. Ja, die Gründe liegen auf der Hand. Wir haben es in den vergangenen Folgen schon häufiger diskutiert. Und holen diesmal noch einen Experten dazu, ein Kollege von der Münchner Abendzeitung, Maximilian Koch.
Auch immer viel mit uns unterwegs.
Viel mit uns unterwegs, gut informiert. Und er hat sich eben nach dem Spiel gegen Freiburg Ryan Gravenberch mal geschnappt, hat ihn gefragt, was denn los ist, warum er nicht so oft spielt, was vielleicht ihm auch aktuell einfach fehlt. Und ja, ich habe mit Maxi kurz gesprochen. Hören wir doch mal kurz in unser Telefonat rein.
Hi Maxi, wie geht's dir?
Ja, servus Kerry, grüße dich. War ein langer Abend in Augsburg, aber jetzt ausgeschlafen und wieder fit. Ich hoffe, es geht dir auch gut.
Ja, vielen Dank, mir geht's auch gut. Waren ja zusammen in Augsburg, ja. Haben ein intensives Fußballspiel gesehen, glaube ich. Allerdings wieder keine einzige Minute für Ryan Gravenberch. Deswegen sprechen wir heute auch über den Spieler, der ja die Woche so ein bisschen die Schlagzeilen bestimmt hat, sage ich mal. Da hast du auch einen gewissen Anteil dran, weil du mit ihm gesprochen hast.
Genau, ich habe in der Mixzone nach dem 5:0 gegen Freiburg kurz mit ihm gesprochen. Und da hat er sich eben zu seiner Situation geäußert, die momentan natürlich nicht einfach ist für ihn. Er hat auch gesagt, er möchte spielen. Und das ist ja auch für einen Spieler mit seiner Klasse, mit seinem Potenzial, ist das völlig normal. Also er hat ja jetzt nicht völlig frustriert auf mich gewirkt in der Mixzone. Er hat ja auch nicht gegen den Trainer geschossen, wenn man sich die Aussagen mal durchliest. Er hat da schon auch Verständnis gezeigt, dass es in einem Kader wie der FC Bayern hat, bei einem großen Verein, dass es da viele gute Spieler gibt. Aber er ist natürlich nicht zufrieden mit der Situation. Er hat jetzt gegen Freiburg und gegen Augsburg zweimal 90 Minuten auf der Bank gesessen. Das ist nicht sein Anspruch. Deshalb ist er auch nicht nach München gekommen, sicherlich. Und da kann man ihn auch verstehen. Er will es ja auch mit Holland dann noch zur WM schaffen.
Genau, ich meine, wir waren ja auch zusammen in den USA in der Sommervorbereitung und da haben wir eigentlich schon so den Eindruck gehabt, dass das jetzt der beste Neuzugang ist von seinen Qualitäten her, von seinen Aktionen im Training, von seinen schnellen, dynamischen Bewegungen. Und ich weiß auch noch, beim Supercup in Leipzig hatte dann Jo Kimmich gesagt, das ist eigentlich von den Neuen mit der beste Spieler. Was glaubst du, also woran liegt es, dass er nicht spielt?
Ja, du hast es richtig gesagt. Wir haben ihn ja da auf der USA-Reise auch gesehen im Training und im Spiel auch, da wie er mit seiner Dynamik auch die Mitspieler begeistert hat. Und er hat es dann jetzt einfach in den Pflichtspielen nach dem Supercup hat er es nicht so auf den Platz gebracht. Was man so hört und was wir auch, glaube ich, gesehen haben in den Spielen, dass es da um seine Defensivarbeit hauptsächlich geht, um diese defensive Verlässlichkeit. Da haben die Bayern ohnehin aus meiner Sicht immer wieder ein paar Problemchen im Zentrum, weil es einfach nicht diesen klassischen defensiv denkenden Spieler gibt, wie ihn zum Beispiel jetzt die letzten beiden Champions League-Sieger hatten, Real Madrid mit Casemiro oder Chelsea auch mit N'Golo Kanté. Da war Martinez war so ein Spieler immer bei Bayern. Auch Thiago hat es da beim Triple 2020 super gemacht. Und Kimmich ist ein Top-Spieler, aber er ist ein offensiv denkender Sechser aus meiner Sicht. Und umso wichtiger ist es dann, dass halt die Achter wie Goretzka, wie Gravenberch, dass die defensiv sehr stark mithelfen. Und da hat sich vor allem Sabitzer in dieser Saison empfohlen. Und der liegt dann auch momentan vor Gravenberch und der Niederländer ist da momentan die Nummer 4.
Ja, und damit hatte man ja auch nicht unbedingt auch intern nicht gerechnet, dass Marcel Sabitzer jetzt sich mal von seiner guten Seite präsentiert. Die erste Saison war ja nichts und Gravenberch kam ja eigentlich, sagen wir mal, auch mit vielen Vorschusslorbeeren. Die Bosse haben ihn lang gescoutet in Amsterdam, haben dann auch schon frühzeitig die Gespräche geführt. Und haben dann aber auch ihm natürlich in Aussicht gestellt zu spielen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Da hat man auf der einen Seite den Spieler, der sich dann vielleicht auch zu Recht darüber aufregt oder zu Recht frustriert ist, dass er eben nicht spielt. Also es ist eine ganz schwierige Situation. Wir erinnern uns alle an Renato Sanches, der ja damals auch als Riesentalent eben aus dem Ausland nach München kam und es dann eben nicht so geschafft hat. Marc Rocker, das war ja auch dieser defensiv denkende Spieler, wenn man ehrlich ist. Der ist jetzt auch nicht mehr beim FC Bayern. Also glaubst du, die Hierarchie, die ist auch einfach zu fest zementiert mit einem Kimmich, der einfach immer spielt, mit einem Goretzka, der auch den Anspruch hat, als deutscher Nationalspieler immer zu spielen und eben mit einem Sabitzer, der jetzt stark ist?
Ich sehe generell bei Gravenberch schon mehr Potenzial als bei Sanches und bei Rocker, die du gerade angesprochen hast. Aber es ist natürlich so, dass, wie du es völlig richtig sagst, dass der Kimmich ist auf jeden Fall gesetzt. Und Goretzka, wenn er topfit ist, was er jetzt momentan wieder ist, hat er auch extrem gute Chancen zu spielen. Ja, und Sabitzer hat es besser gemacht als vergangene Saison. Man weiß auch, dass Nagelsmann ihn extrem schätzt als Spielertyp. Und da ist es momentan sehr schwer für Gravenberch vorbeizukommen. Und ich sehe jetzt auch erstmal nicht, dass sich bis zur Winterpause da großartig was ändert. Man muss fairerweise sagen, er hat nur zweimal die Chance bekommen in der Startelf in dieser Saison. Und als er dann eingewechselt wurde in einigen Partien, wie etwa in Pilsen, da hat er dann auch nicht überzeugen können. Und deshalb wird es für ihn, glaube ich, die ganze Saison sehr kompliziert bleiben.
Ja, und WM-Zug kann man, glaube ich, festhalten, ist abgefahren, kann man fast schon sagen. Also der ist dabei abzufahren, sagen wir es mal so. Louis van Gaal will natürlich auch Spieler haben, die voll im Saft stehen und auch diesen Spielrhythmus mitbringen. Und den hat Gravenberch natürlich nicht. Ich bin auch ehrlich, es ist natürlich schwierig, wenn du nur alle 3-4 Spiele auf deine Minuten kommst. Und es ist halt auch brutal schwierig, dann, wenn du eingewechselt wirst, auch für kurze Zeit, sage ich mal. Ich kann mich da an ein Heimspiel zuletzt erinnern, da kam man nur 10 Minuten rein, obwohl das Spiel vorher eigentlich schon auch durch war. Es war auch vor dieser ganzen Pilsen-Leistung, sage ich mal, vor diesem Auswärtsspiel. Und das ist dann natürlich für einen jungen Spieler extrem schwierig. Also können wir festhalten, die erste Saison schwierig für Gravenberch. Bei Sabitzer hatten wir es ja auch die erste Saison. Der ist ja weitaus etablierter schon nach München gekommen. Also das darf man natürlich am Ende auch nicht vergessen.
Absolut. Gravenberch ist 20, ein ganz junger Spieler. Und muss jetzt auch erstmal damit klarkommen, dass er anders als bei Ajax, wo er jedes Spiel gemacht hat, dass er bei Bayern jetzt nur eine Teilzeitkraft ist. Das musste dann auch im Kopf erstmal wegstecken. Und ja, insgesamt glaube ich, macht er es aber gut. Er bleibt ja relativ ruhig. Er äußert sich da auch sehr ausgewogen. Und die Trainer glauben total an ihn. Alle sind sich bei Bayern einig. Das ist ein super Fußballer, der im Training wirklich brillant ist, der eine große Karriere haben wird. Wenn er dann eben defensiv noch stärker wird und insgesamt auch dann ja mehr Verantwortung fürs Bayern-Spiel übernimmt, wenn er auf dem Platz steht.
Trotzdem, wir sind ja auch beide im Mediengeschäft schon länger tätig und wissen ja auch, dass es dann vielleicht nicht so gut ankommt, mit uns darüber zu sprechen, vor allem beim FC Bayern. Also ich weiß noch, Goretzka, der hatte sich ja nach dem Interspiel auch geäußert, hatte da auch klargestellt, hey, mein Anspruch ist es zu spielen. Und es war schon so, dass intern da auch ja, gesagt wurde, nicht an die Öffentlichkeit damit gehen. Aber findest du das gut, wenn ein Spieler, natürlich jetzt von der journalistischen Seite aus, ist es natürlich sehr gut, dass sich ein Spieler äußert bei uns und seine Gedankengänge preisgibt, aber meinst du, das wird auch für Gravenberch dann eher schwieriger, wenn er sich äußert? Ich kann mich halt nur noch mal muss nur noch mal auf Renato Sanches verweisen, der halt damals eben das sehr häufig auch in der Mixzone erschien und so ein bisschen Frust geschoben hat.
Ja, Gravenberch hat jetzt zweimal was gesagt, einmal bei der Nationalmannschaft, jetzt am Sonntag einmal was, und wie gesagt, ich denke, er hat da nicht übers Ziel hinausgeschossen. Er hat das gesagt, was sowieso jeder verstehen kann, dass die Situation nicht einfach für ihn ist, dass er einfach gerne mehr spielen würde. Und wenn man jetzt Nagelsmann in Augsburg gehört hat und auch Salihamidzic, die haben auch durchaus Verständnis dafür gezeigt. Die haben intern auch ein Gespräch mit ihm geführt, und da sehe ich momentan keine große Problematik.
Vielen Dank, Maxi, für deine Einschätzung. Sehe ich ähnlich wie du. Und ja, gerne kannst du öfter bei uns im Podcast auch mal zu Wort kommen. Sehr ausgewogene Analyse und hat mir sehr großen Spaß gemacht.
Ja, danke für die Einladung und erhol dich vom Augsburg-Spiel.
Das mache ich. Bis dann, mein Lieber. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, Gravenberch und Bayern, das bleibt weiterhin kompliziert. Und ich kann ihn auch verstehen, dass er frustriert ist. Und nach den zwei Spielen hat man ihm das auch ein bisschen angemerkt. Gerade auch, wenn man auf die Nationalmannschaft blickt. Er möchte sich anbieten, mehr Spielzeit haben. Und ja, meinst du, er hat da überhaupt noch eine Chance?
Puh, schwierig. Also ich glaube nicht, dass er in den nächsten Wochen genügend Spielpraxis sammeln wird, um Louis van Gaal überzeugen zu können. Ich glaube, er muss sich jetzt damit einfach anfreunden, dass seine Zeit noch kommen wird. Er ist noch sehr jung. Das hat Nagelsmann ja auch betont. Trotz allem, er nimmt es, also klar, er ist sauer, jeder will spielen. Wir haben ja auch über Leon Goretzka geredet. Ich persönlich finde das auch gut, wenn man das sagt. Viele sagen ja, okay, der geht ja an die Öffentlichkeit und das ist nicht gut. Und beim FC Bayern kommt sowas auch nicht unbedingt gut an. Der hat auch intern natürlich gesagt bekommen, hey, vielleicht weniger Interviews geben. Also es war schon jetzt keine mega Ansage, die er da bekommen hat, aber einfach auch ein Ratschlag, weniger an die Öffentlichkeit gehen. Ich erinnere mich noch an Renato Sanches zum Beispiel. Der ist sehr häufig an die Öffentlichkeit gegangen, wenn er nicht gespielt hat. Diese Unzufriedenheit hat er mehrfach ausgedrückt und irgendwann hat das dann auch die Trainer, die er beim FC Bayern hatte, genervt. Aber ich verstehe es eben auch, weil er kam mit gewissen Versprechungen, also du hast ja auch gesagt, er kam auch mit gewissen Versprechungen, mit gewissen Erwartungen nach München, hat sich dann auch gegen andere Optionen entschieden und für ihn ist es einfach bitter, das muss man festhalten. Am Ende des Tages, junger Kerl, es ist jetzt auch nicht so, dass das Verhältnis zerrüttet ist oder stark beschädigt ist. Also vor dem Spiel in Augsburg, wir standen ja auch kurz in den Katakomben, hat man gesehen, wie die Spieler noch miteinander abgeklatscht haben. Nagelsmann hat auch ganz normal mit Gravenberch abgeklatscht. Das war jetzt nicht irgendwie, dass die sich nicht ausstehen können. Aber klar, das Trainerteam erwartet auch mehr von ihm. Gerade das auch, was Maxi eben gesagt hat, also diese defensive Verlässlichkeit, die ist einfach wichtig, dass er die reinbekommt, dass er wirklich für die Mannschaft einen Option mehr einfach noch darstellt, weil man muss schon festhalten, der FC Bayern hat aktuell nicht, also außer Marcel Sabitzer, keinen wirklich defensiven, richtig defensiv denkenden Mittelfeldspieler. Joshua Kimmich ist zwar auch auf dem Papier die Nummer 6, aber er macht schon auch viele Ausflüge nach vorne, das haben wir auch schon mehrfach gesehen. Und da ist Sabitzer einfach die sicherere Variante als eben ein Gravenberch.
Und er hat ja auch gesagt, er muss geduldig sein.
Goretzka hat auch das Standing, das muss sich an Gravenberch eben noch erarbeiten. Entweder er schafft es, und das wünsche ich ihm natürlich, oder er schafft es nicht. Er wird Renato Sanches 2.0, er wird Marc Rocker 2.0. Das wäre schade, weil es ein Riesentalent ist. Am Ende beim FC Bayern ist es halt brutal schwierig, sich da zu behaupten. Auch ein Musiala hat, wie du es eben schon auch angedeutet hast, er hat es auch am Anfang nicht leicht gehabt. Er musste sich behaupten, obwohl es ein extrem talentierter Spieler war, auch letzte Saison, er musste sich dann oft auch mit der Bank begnügen.
Ja, vielleicht jetzt muss er noch einiges einstecken und dann spielt er irgendwann wie.
Natürlich ist der Ärger jetzt auch größer, weil die WM jetzt kommt oder diese Unruhe ist größer in einem Spieler. Ich verstehe das total, weil jeder Spieler will doch eine WM spielen. Das ist klar. Das Größte, was es gibt. Und die nächste WM ist halt erst in 4 Jahren. So.
Ja.
Nächstes Thema, Morin.
Nächstes Thema. Wir blicken auf Samstag. Sie kommen positiv aus dem DFB-Pokalspiel. gegen Augsburg 5-2, eigentlich wieder ein hoher Sieg. Jetzt steht Hoffenheim an am Wochenende. Was noch besser werden muss, was Julian Nagelsmann ja auch schon gesagt hat, ist die Chancenverwertung.
Ja, ich glaube, Torschusstraining hilft da. Nee, aber es ist so ein bisschen auch dieses Thema Frische, Konzentration. Sowohl defensiv als auch offensiv. Also man ist hinten immer für ein Gegentor gut. Das hat man jetzt auch gegen Augsburg wieder gesehen. In der Phase, wo Augsburg eigentlich tot war, machen die trotzdem noch irgendwie ein Tor, weil sie einmal vors Tor kommen. Also das ist natürlich ein Punkt, der muss besser werden. Aber wie du sagst, diese Chancenverwertung, diese offensive, fehlende Frische. Und da gilt es natürlich auch, vielleicht den einen oder anderen Spieler, Sadio Mané, vielleicht mal eine Pause zu geben. Nagelsmann hat nach dem Spiel auch gesagt in Augsburg, ich habe ihn drin gelassen, weil ich ihn im Flow lassen wollte, obwohl er müde war, auch von der Reise zum Ballon d'Or nach Paris. Und ich glaube, es ist einfach bei diesen Spielern jetzt mittlerweile auch eine Sache der Frische, weil man hat so viele Spiele aktuell, immer eine englische Woche und da fehlt dir dann manchmal die Konzentration im Abschluss.
Ja, der Rhythmus, das ist ja gar keine Frage, das ist schon anstrengend. Das zehrt
ist ja für
auch
uns sogar anstrengend,
ja,
für uns Journalisten.
Wenig Schlaf.
Ja, wenig Schlaf, viel Reisen.
Ja.
Wir merken das gerade auch. Also es ist wirklich kein Witz, aber es ist aktuell schon so, dass ich könnte jeden Tag 12 Stunden schlafen, schaff's aber überhaupt nicht, weil einfach Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und für die Spieler ist es ja nicht anders.
Genau.
Also klar, die Fußballer haben ein privilegiertes Leben. Die kriegen eigentlich auch alles hinterhergetragen. Trotzdem, diese Reisen, die zehren schon. Und das merkt man auch bei manchen Spielern. Ich habe auch jetzt mich nach dem Spiel nochmal mit einem unterhalten, der meinte zu mir, ja, man ist eigentlich aktuell wirklich, man geht so ein bisschen auf der letzten Rille.
Hat sich deshalb vielleicht auch Leroy Sané verletzt?
Also die Version von Leroy Sané selbst ist, dass er ausgerutscht ist gegen Freiburg und deswegen sich die Verletzung zugezogen hat. Ich persönlich glaube aber schon, und das hat man auch nach dem Dortmund-Spiel gemerkt, er war extrem platt. Er war wirklich, ab der 70., 75. ging eigentlich nichts mehr bei ihm. Und ich glaube schon, dass diese hohe Belastung da auch einfach eine Rolle spielt, weil Leroy Sané hatte zum Beispiel noch nie eine muskuläre Verletzung dieser Art, einen Faserriss. Und das war jetzt das erste Mal. Und man muss natürlich auch nochmal die letzten Spiele durchgehen. Er hat immer gespielt. Bei der Nationalmannschaft hat er auch gespielt. Also es ist schon für ihn eine andere Situation zum Beispiel als in der vergangenen Saison, wo er dann teilweise auch mal länger auf der Bank saß, als es eben nicht so gut lief. Und es war einfach extrem viel.
Aber man kann auch Julian Nagelsmann keinen Vorwurf machen, weil er wollte ihn auch wie Mané im Flow lassen. Er ist gut drauf und dann nimmst du einen Spieler auch nicht raus.
Klar, wenn es aktuell der beste Spieler in deiner Mannschaft ist, dann lässt du den natürlich drauf. Und er hat es ja gegen Freiburg auch gezeigt, wunderbares Tor gemacht. Und jetzt leider steht er nicht zur Verfügung. Trotzdem, da kommen wieder andere zurück. Thomas Müller, der hat jetzt ja auch gegen Augsburg wieder einen Kurzeinsatz bekommen. Der wird jetzt auch wieder in die Startelf drängen in den nächsten Spielen. Kingsley Coman, der wird auch zurückkehren oder beziehungsweise ist schon zurückgekehrt. Ja, Jamal Musiala, Mané, Choupo-Moting. Also
die Auswahl ist groß.
Die Auswahl ist und bleibt groß. Und Sané, der ist ja vielleicht auch nochmal zurück vor der WM. Das ist jetzt noch so eine Frage. Er selbst hofft schon gegen Inter Mailand wieder dabei zu sein am 1. November. Das ist eigentlich so sein Ziel, das er im Kopf hat. Aber ich persönlich glaube, dass Bayern da und auch Hansi Flick, dass die da im engen Austausch einfach stehen und sagen, hey, wir gehen da absolut kein Risiko ein, weil wir brauchen diesen Spieler in Topform bei der WM. Also ich halte es schon für realistisch, dass er noch ein, zwei Spiele eben vor dieser WM macht für den FC Bayern.
Es ist auch wichtig, dass man ihn nicht zu früh einsetzt. Bringt ja für ihn selber auch
genau.
Nichts.
Genau, ein Rückschlag, beispielsweise Marco Reus. Ne, der ist ja auch zurückgekehrt von seiner Verletzung bei Borussia Dortmund und hat dagegen Union eine Halbzeit gespielt. War dann zu früh und hat dann im darauffolgenden Spiel wieder aussetzen müssen im Pokal gegen Hannover. Also da muss Leroy Sané definitiv aufpassen. Dasselbe gilt ja auch für Lucas Hernandez aktuell. Da will sich auch keiner nochmal verletzen, das Risiko eingehen vor diesem Turnier. Eben zu früh wieder anzufangen. Und Hernandez ist jetzt wieder am Ball, der macht auch wieder was, der trainiert wieder mit einer guten Intensität. Aber auch da sagen die Ärzte oder da sagt auch Trainer Julian Nagelsmann, wir müssen da wirklich aufpassen, auch im Austausch natürlich mit dem französischen Nationalcoach Deschamps, dass der nicht zu früh wieder anfängt. Also ich gehe schon davon aus, beide werden noch ihre Einsätze oder werden nochmal Spielpraxis erhalten vor der WM, aber auch nicht mehr sonderlich viel.
Fest steht jetzt, gegen Hoffenheim werden sie beide nicht zur Verfügung stehen. aber genug andere. Zum Abschluss noch, wie werden die Bayern dort auftreten?
Ich weiß noch, wir haben letzte Woche ja Tipps abgegeben. Du hast 3-2 für Bayern gegen Freiburg getippt und ich habe 2-1 getippt. Wir lagen beide also falsch.
Wir können gleich nochmal tippen.
Wobei ich sagen muss, wir haben beide auf Sieg getippt, Bayern. Und ich hätte jetzt noch nicht erwartet, dass sich Freiburg so desolat präsentiert. Augsburg hat es, fand ich, ja auch gut gemacht. Zur Halbzeit stand es 1-1 und es hätte auch eine andere Richtung gehen können, wenn die Bayern ihre Chancen weiterhin so versemmelt hätten. In der zweiten Halbzeit lief es dann deutlich besser. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass die Bayern jetzt wieder in einen guten Rhythmus kommen. Auch ein Serge Gnabry, den sehe ich aktuell wieder besser. Er hat jetzt natürlich gegen Freiburg hat er das Tor gemacht. In Augsburg wieder ein bisschen verzweifelt, auch die eine Situation, wo ich sage, hey, leg doch einfach quer und dann machst du das Tor, dann belohnst du dich, dann macht man nie das Tor und dann belohnst du dich trotzdem mit. Trotzdem sehe ich den wieder dynamischer, energischer, er traut sich was zu, er geht ins 1 gegen 1, er wirkt nicht mehr so schwerfällig jetzt wie auch zum Beispiel noch vor einem Monat. Also das geht auch in die richtige Richtung und so sehe ich eigentlich auch die Mannschaft und es kommt jetzt wieder peu à peu ein besserer Rhythmus rein.
Mehr Dynamik.
Mehr Dynamik einfach. Und man muss es halt seriös zu Ende spielen. Das ist ja auch das, was Julian Nagelsmann betont. Trotz allem Hoffenheim auch in einer starken Verfassung, wie ich finde, mit dem neuen Trainer André Breitenreiter. Der hat auch nochmal einen gewissen Punch auch reingebracht. Ich bin definitiv gespannt. Spiele in Hoffenheim sind immer unangenehm für den FC Bayern. Aber ich gehe schon davon aus, dass sie da den nächsten Dreier holen werden.
Dein Tipp?
Jetzt sind wir wieder beim Tippen. Ich sage wieder 2-1 diesmal. Und ich glaube, diesmal wird es auch klappen.
Ja, tatsächlich war ich auch für 2-1.
Oder komm, ich sag 3-1.
Ja,
ich sag 3-1.
Ja, okay, dann sag ich 2-1. Ja. Dann bleibe ich bei 2-1, weil ja, gleich
ich sag, wir auch mal nicht. Ich sag 3-1 und Choupo-Moting schnitten Hattrick.
Echt? Ja, okay.
Dann das ist der Choupo-Goating.
ja, und kommende Woche, es wird noch interessanter dann wieder.
Dann geht's nach Barcelona. Dann geht's nach Barcelona. Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen eigentlich, weil dann, wir nehmen ja erst danach wieder auf.
Ja, stimmt. Ja.
Danach nehmen wir auf.
Grandioses Spiel wird das.
Auch da können wir mal kurz reinhören. Jamal Musiala hat sich auch dazu geäußert in der Mixed Zone bei unserem Mikrofon nach dem Spiel gegen Augsburg.
Ja, es, gegen Barcelona ist immer ein Highlight. Ich denke, wir sind motiviert für jeden Spiel, aber so ein Champions League in Camp Nou ist ein super Spiel. Und ich denke, jeder hier hat Bock auf den Spiel und wir werden alles geben, den Spiel zu gewinnen.
Ja, wie Musiala auch gesagt hat, ein besonderes Spiel für alle in der Kabine. Auch vielleicht nochmal, um Lewandowski eins auszuwischen.
Klar, du kannst Barcelona endgültig in die Europa League stürzen, wenn es jetzt Inter Mailand vorher gegen Pilsen nicht schon macht, weil die spielen ja, machen ja das Frühspiel und können da schon das Achtelfinalticket klar machen und Barcelona in die Europa League schicken. Es ist natürlich schon eine coole Geschichte, sage ich mal, wenn man auch bedenkt, was Barcelona in dem Sommer alles eingekauft hat. Und da sieht man mal wieder, hey, am Ende ist es dann Geld auch nicht alles, sondern ja, auch dieses Mannschaftsgefüge. Und Lewandowski natürlich, mir persönlich tut es dann auch ein bisschen leid, weil er natürlich auch nach Barcelona gewechselt ist, um sehr weit zu kommen in der Champions League, weil ja der Weg zum Ballon d'Or, das hat er auch selbst gesagt, bisschen kürzer ist in Katalonien. Das haben wir auch gemerkt an dem Gewinn jetzt von Gavi bei der Copa-Trophäe, weil der Verein einfach noch mehr im Fokus steht. Aber
so ist Fußball.
So ist Fußball. Europa League, also mit dem Europa League-Sieg würde er das Ding dann nicht holen nächstes Jahr. Aber Lewandowski, der wird weiter dranbleiben, da bin ich mir sicher. Die Bayern suchen aber auch noch einen Neuner. Vielleicht zur nächsten Sommer.
Vielleicht kommt er wieder zurück.
Vielleicht nächsten Sommer dann zurück, weil er merkt, hey, in München scheint doch auch ein bisschen die Sonne, vielleicht nicht so viel wie in Barcelona, aber es ist gar nicht so verkehrt. Nee, Spaß, das Thema ist durch, aber
erstmal abwarten jetzt, was Inter auch macht zuvor. Und dann freuen wir uns auf ein tolles Spiel in Barcelona. Kerry, du bist wieder vor Ort für uns. Und dann sehen wir uns, liebe Hörer, nächste Woche wieder.
Wir sehen uns nicht, wir hören uns.
Wir hören uns, sorry. Gut, dass wir uns gerade nicht sehen. Wir sehen nämlich ganz schön müde aus.
Ja, so
aber
aus.
Wir hören uns.
Wir hören uns
wieder. Ja.
In dem Sinne, hat Spaß gemacht und bis dahin.
Ja.
Ciao, ciao.
Macht's gut.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de. Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.